Startup Stimmen, der Podcast für Gründungsinteressierte vom Reach Euregio Startup Center.
Ja, hallo und herzlich willkommen beim heutigen Let's Talk mit dem Titel Family First, Business Second. Wir haben heute zu diesem spannenden und, glaube ich, relativ umfangreichen Thema gleich drei wundervolle Gästinnen hier im Reach zu Gast. Die Gründerinnen Rebecca Melcher von Bex Biotech und Lisa-Marie Weidling von Story of Mine und der Gründer Simon Meyer von Yoleo. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich natürlich auch riesig, dass ihr alle zuschaut, dass ihr hier seid. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Genau, wer bin ich eigentlich? Ich bin Barbara und zusammen mit meiner Kollegin Lea leite ich die Women's Empowerment-Initiative des Reach Euregio Startup Centers. Das REACH ist das Gründungszentrum der Universität Münster in Kooperation mit der Uni Twente, dem DigiHub Münsterland und der FH Münster. Vielleicht nochmal ganz kurz was zu REACH to Empower. Mit REACH to Empower haben wir in den letzten Jahren so ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt zum Thema Women's Empowerment. Und dazu gehört zum Beispiel diese Veranstaltung, wo wir mit Gründerinnen und ja Menschen aus der Start-up-Szene, sag ich mal, zu spannenden Themen in Kontakt treten. Dann haben wir ein Women's Entrepreneurs Breakfast auf die Beine gestellt. Das ist eine Art Netzwerkveranstaltung und eben auch ein Lehrangebot für Bachelorstudentinnen, weil wir finden, dass man auch relativ früh darauf hinweisen sollte, dass Gründen eine Karriereoption ist. Und falls ihr euch dafür interessiert, könnt ihr natürlich auch alle Infos auf unserer Webseite finden. Wir freuen uns immer über alle Gründungsinteressierten und vor allem über alle weiblichen Gründungsinteressierten. So, das zu uns. Und jetzt zu euch. Ich freue mich riesig, dass ihr hier seid. Und bevor ich euch jetzt meinen Fragen löcher, würde ich euch bitten, euch einfach mal kurz selber vorzustellen, was ihr macht, wo ihr herkommt. Genau. Ja. Lisa, vielleicht fangen wir einfach mit dir an.
Sehr gerne. Hallo auch von mir. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Mein Name ist Lisa-Marie. Ich habe Story of Mine, das Fair Fashion Label aus Münster, 2018 gegründet. Das ist immer schon mein Traum war, wirklich nachhaltige Mode zu machen und etwas zu verändern. Und seit 5 Jahren mache ich das Ganze jetzt und habe auf jeden Fall schon viel erlebt in der Zeit.
Das glaube ich gerne.
Ja, hi, auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung. Ich bin Simon, zusammen mit meiner Frau haben wir 3 Kinder, kommen hier aus Münster. Von daher freue ich mich immer umso mehr, hier auch natürlich in Austausch zu gehen und darüber zu sprechen. Nach fast 10 Jahren als Angestellter im klassischen Media- und Sports-Business, mittlerweile würde ich klassisch sagen, haben wir zu Hause die Rollen getauscht, meine Frau und ich. Und das hat mich viel mehr mit meinen Kids natürlich zusammengebracht, auch zu Uhrzeiten, zu denen ich vorher im Büro war. Was letztendlich dazu geführt hat, dann in die eigene Gründung zu gehen. Jetzt haben wir vor ziemlich genau einem Jahr mit meiner Mitgründerin Jana Yoleo gegründet. Hier in Münster. Und Yoleo ist letztendlich eine Videoplattform. Wir bringen Kinder ins nachhaltige Handeln und bieten Bildungseinrichtungen, Kitas und Grundschulen eine effektive Lernplattform entlang der Nachhaltigkeitsziele der UN. Also gucken, dass in den verschiedensten Bereichen alle Dimensionen der Nachhaltigkeit frühzeitig den Kindern mitgegeben wird. Genau, und das letztendlich sehr verantwortungsvoll mit allen Möglichkeiten, die die Digitalisierung so mit sich bringt, die verantwortungsvoll sind eben.
Rebecca.
Ja, hallo. Ich bin Rebecca. Ich habe hier in Münster Biotechnologie studiert und im Studium tatsächlich 3 Kinder gekriegt. Und als ich dann fertig war mit der Promotion, habe ich Bex Biotech gegründet. Wir testen im Prinzip Alternativen, ökologische Alternativen zu Pflanzenschutzmitteln als Dienstleistung, um eben auch Landwirtschaft nachhaltiger zu machen und ja.
Sehr cool. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Wir haben euch angefragt für das Thema. Das ist schon ein bisschen länger her. Da haben wir irgendwie noch so was, ja, es soll um sowas gehen wie Familie und Gründen und so. Und dann haben wir euch ja jetzt irgendwann den Titel zukommen lassen. An was habt ihr denn zuerst gedacht bei der Frage?
Ich fand es super spannend, weil für mich geht so Business und Family auf jeden Fall mit einher. Das habe ich so mitgenommen. Und ich glaube, da ist es so die Herausforderung, die richtige Balance zu finden und auch irgendwie gewisse Prioritäten zu setzen. Und das ist gar nicht so einfach. Und deswegen, also es sind 2 sehr, sehr große Bereiche im Leben, die auf jeden Fall irgendwie zusammengehören.
Ja. Und was habt ihr beide so gedacht?
Warum da ein Fragezeichen dahinter steht.
Ja.
Das war meine erste Frage, weil es für mich ein Ausrufezeichen ist. Und als ich länger darüber nachgedacht habe, dachte ich, es müsste eigentlich für jeden ein Ausrufezeichen sein. Mhm. Es mag zeitliche Unterschiede geben und sicherlich quantitativ unter Lebensphasen, wo das unterschiedlich priorisiert wird, wo es auch sein muss. Ja. Aber ich glaube, spätestens wenn es drauf ankommt, kann es nur diese Reihenfolge geben. Mhm. Und Family ist ja in dem Fall auch nicht unbedingt jetzt das klassische Familienmodell mit Kindern. Das kann ja ganz vieles sein. Es mag das Private sein, es mögen die eigenen Eltern sein. Ja. Es mag irgendwie andere freundschaftliche Verpflichtungen auch geben oder eigene Interessen. Ich glaube, das wird immer sehr schnell dann als, das ist die Familie und das ist der Beruf. Ja. Wie du schon sagst, die Balance ist es letztendlich, aber für mich ist es ein klares Ausrufezeichen.
Mhm. Bei mir steht das irgendwie gar nicht auf der gleichen Seite. Also Familie und Beruf, das ist irgendwie nichts, was man gegeneinander wertet oder miteinander vergleicht, sondern es ist einfach beides da und es muss auch beides da sein, sonst ist es nicht balanciert.
Ja.
Aber dass man sagt, das hat Priorität und das hat halt beides seinen Raum und es braucht auch beides seinen Raum, aber ich hätte das nie irgendwie... Aber natürlich kommt die Familie zuerst.
Ja.
Aber...
Ja, es ist beides da, das ist sozusagen nichts, was man gegeneinander ausspielt eigentlich oder ausspielen sollte, sagen wir das mal so, ne? Ja. Das Thema ist ja ein bisschen weiter. Also wir haben jetzt auch gerade schon gehört, dass es hat ja unterschiedliche Dimensionen. Also wir werden das ja gleich auch noch so ein bisschen zwiegespalten machen, weil wir ja sozusagen Familie und Gründen so ein bisschen weiterfassen als jetzt, okay, kann man Kinder kriegen, wenn man gründet? So, das ist sicherlich eine relevante Frage. Punkt, das schon mal vorab. Aber das hat ja mehr Dimensionen. Mögt ihr uns vielleicht mal ein bisschen mitnehmen, was das so für euch bedeutet, das Thema, weil, also ihr hattet das jetzt gerade zum Beispiel schon so ein bisschen angerissen, dass das natürlich auch in Richtung Eltern gehen kann, in Richtung pflegende Angehörige und so, also es ist einfach sehr mehrschichtig und vielleicht mögt ihr uns mal so ein bisschen mitnehmen, was das Thema so für euch eigentlich und auch für eure Gründung so bedeutet hat.
Also ich bin in einer großen Familie aufgewachsen. Meine Eltern waren die ganze Zeit immer voll berufstätig, beide, beziehungsweise als ich geboren bin, haben meine Eltern tatsächlich auch noch studiert. Also ich habe das Modell, was ich selber lebe, auch zu Hause gelernt. Mhm. Wir sind sechs Kinder zu Hause gewesen. Ich bin die Älteste und da war natürlich immer irgendwie Familie und Miteinander und auch so ein bisschen so... Heute würde man vielleicht Management sagen, aber dass man sich gegenseitig hilft. Also ich habe meiner Mutter geholfen, meine Mutter hilft mir, ich helfe meine Schwestern helfen mir. Meine Brüder sind noch ein bisschen kleiner. Ja. Die sind jetzt 20 und 18, also so klein sind sie auch nicht mehr. Aber das war für mich immer schon ein Geben und Nehmen und ein Gefüge, sodass als ich dann im Studium schwanger geworden bin, das auch überhaupt keine Frage war, sondern es war total klar, wir machen das und wir schaffen das und wir ziehen das durch. Und dann habe ich tatsächlich zum Bachelor meine erste Tochter gekriegt, die ist jetzt 16 und passt zu Hause auf die anderen Kinder auf. Und zum Masterabschluss habe ich dann unseren Sohn gekriegt, der ist jetzt 12.
Ja.
Und in der Promotion hatte ich dann noch ein bisschen Zeit in meinem Stipendium, war aber eigentlich schon fast fertig. Und dann haben wir Nummer 3 mitgenommen.
Sehr gut.
Und dann habe ich tatsächlich zu meiner Promotion 3 Kinder gehabt.
Ja.
Mein Mann hat in der Zeit auch seine Berufsausbildung abgeschlossen und war voll berufstätig als Polizeibeamter NRW, sodass ziemlich klar war, wir sind hier örtlich gebunden.
Ja.
Wir sind nicht so flexibel. Also als Biotechnologe wäre man vielleicht erstmal für 3 Jahre nach Amerika gegangen. Aber meine Tochter war schon im 2. Schuljahr und hat gesagt, hier. Ja. Und mein Mann hat gesagt, wenn du das unbedingt machen möchtest, dann kriegen wir das irgendwie hin. Aber es war halt nicht so, dass wir gedacht haben, probieren wir aus und wenn es nicht ist, dann ist es nicht.
Ja.
Und dann war die Frage, was machen wir überhaupt? Und dann kam die Idee, ein Unternehmen zu gründen, also eine Dienstleistung anzubieten, die sich halt im Studium hat sich gezeigt, dass eine Methode, mit der ich viel gearbeitet habe, für alle anderen auch total interessant waren. Und dann war die Grundidee, das als Dienstleistung anzubieten. Und daraus ist dann mit vielen Gesprächen diese Gründungsidee entstanden. Und im Prinzip, weil es so vereinbar ist mit den Kindern und dem Beruf und so flexibel, habe ich tatsächlich gegründet und habe gedacht, besser als arbeitslos sein ist es allemal. Und wenn es nicht klappt, dann habe ich eben die geforderte Berufserfahrung, die ich vielleicht brauche, um mich woanders zu bewerben.
Ja.
Und das ist 5 Jahre her und es läuft immer noch.
Es läuft, sehr gut. Das heißt also, du würdest auch immer sagen,
das Narrativ müsste eigentlich auch ein anderes sein. Das Narrativ müsste eher sein, Gründen ist mit Flexibilität verbunden. Es ist, das heißt ja nicht, dass man nicht arbeiten muss, sondern dass man aber sich die Arbeit vielleicht freier einteilen kann. Also dass da einfach viel mehr möglich ist als in so einem, sag ich mal, jetzt starren 9-to-5, wobei das ja auch nicht mehr so ist. Aber genau, ja.
Ja, genau. Es ist einfach diese Freiheit, sein eigener Chef zu sein, den es auch leicht macht, dabei Kinder zu haben, würde ich behaupten.
Ja. Simon, wie siehst du das?
Kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Bei mir ist der Werdegang ein bisschen anders. Ich habe dieses Studium nicht abgelegt, was mich fachlich jetzt dann dazu gebracht hat. Ich würde eher sagen, dass die Familie und die Kinder mich zu dem gebracht haben, was ich heute mache. Mhm. Erstens habe ich es leibhaftig zu Hause gesehen. Ja. Es krachte zu Hause nach einem Video, eine Sendung, die wir geguckt haben. Und es krachte und ich dachte, das geht ehrlich gesagt nicht. Also es liegt in meiner Verantwortung in dem Moment oder in unserer als Eltern, was Medienkompetenz angeht und wie die kindliche Entwicklung ist.
Ja.
Aber dass letztendlich da ein paar weitere Player im Markt nicht ganz so diese Verantwortung mittragen, das war in dem Moment ehrlich offensichtlich. Mhm. Und ich habe das Thema vorher gar nicht gesehen. Also ich habe jetzt nicht gesagt, ich will eines Tages gründen. Mhm. Ich habe jetzt dieses Thema, ich habe diese Idee. Sondern so nach der Zeit, also wir haben eigentlich eher so als Paar viel darüber gesprochen. Beide haben irgendwie studiert, beide wollten ihren Weg gehen. Das war irgendwie von vornherein klar. Mhm. Beide kommen auch aus Familien, meine Frau und ich, wo das irgendwie alle Seiten irgendwie schon gab. Selbstständigkeit, Angestellten. Also von daher, das hilft sicherlich auch. Mhm. Diese Vielfalt war schon da. Ja. Geschwister waren auch da. Das heißt, du siehst auch andere Werdegänge, Ausland oder hierbleiben. Also all diese Varianten waren irgendwie da. Es war sehr viel Perspektivwechsel. Und dann hat sich die Situation eigentlich ergeben. Also ich hätte nicht ein Jahr vorher schon sagen können, so ich höre bei Borussia Dortmund auf, wo ich zuletzt war. Mhm. Und danach kommt definitiv eine Gründung.
Ja.
Und dann suche ich mal ein Thema, was sich gerade ganz gut verkaufen lässt. Ja. Sondern ich habe gesagt, diese Zeit ist, also dieser Abschnitt ist beendet.
Ja.
Ich nehme jetzt die andere Rolle an, die ich hart lernen durfte. Mhm. Also sie macht extrem viel Spaß. Und ich glaube, ein paar Dinge sind mir sicherlich ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Ich mag das wirklich gerne oder mache das gerne. Aber klar, gibt's plötzlich Themen, die kannst du, also kannst nicht diesen Wissensvorsprung einer Mutter mal eben aufholen. Ja. Den Tag schaffst du, aber den Weitblick so, wann welcher Arzttermin stattfindet und was, wenn es jetzt irgendwie mal hart auf hart kommt, da gibt's ein paar Themen.
Ja.
Und das ist die eine Seite, die ich dann plötzlich gelernt habe. Und dann kam diese Idee, die lange noch kein Business war. Das war einfach, ich sehe wie ein Problem, wie kann ich das lösen? Das war so ein bisschen, die Zeit war plötzlich da.
Ja.
Sicherlich auch die Sicherheit. Meine Frau hat wieder gearbeitet. Das heißt, ich musste nicht sofort wieder das Gehalt reinholen, was ich vorher hatte.
Ja.
Und dann war so ein bisschen aus dieser Situation heraus, so dann probiere es halt mal. Ja. Und wenn es das nicht ist, vielleicht fange ich wieder was anderes an. Ja. Oder ich wusste es ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt nicht. Ja. Ich habe es einfach laufen lassen, weil aber tatsächlich die Hauptverantwortung in dem Moment für die Familie war und es sich dann so nach und nach ergeben hat mit, und das unterstreiche ich nochmal, dieser Flexibilität plötzlich zu sagen, okay, dann, wenn die Betreuung klappt, widme mich mit dem Thema und am Nachmittag eben nicht. Und wenn das Kind krank ist, dann stockt es an der Stelle.
Ja.
Aber es ist halt mein Tempo und es ist meine Verantwortung. Von daher ist es kein Stocken, sondern einfach ein später.
Ja, vielen Dank. Wir gehen, glaube ich, auf die einzelnen Punkte auch später nochmal ein. Lisa, bei dir hat das Thema ja noch so ein bisschen so eine andere Geschichte. Also wenn du an Familie und Gründen und Unternehmertum denkst, dann hat das bei dir ja noch so ein bisschen andere Dimension. Magst du uns da vielleicht auch nochmal so ein bisschen mit
auf reinnehmen? Jeden Fall. Genau, also ich habe selber noch keine Kinder und habe aber von klein auf mitbekommen, wie es ist, eben in einem Unternehmen zu sein oder Teil davon. Ich komme aus einer Unternehmerfamilie und mein Vater hat früher das Unternehmen seines Vaters übernommen. Mittlerweile ist meine Schwester da auch mit drin und es war einfach schon von klein auf irgendwie natürlich immer Thema. Also ob es jetzt beim Abendessen war, dass man drüber gesprochen hat oder samstags sind wir ins Büro gefahren und wir sind dann irgendwie durchs Lager geflitzt mit dem Scooter oder haben Computerspiele gespielt, so ungefähr. Aber es war immer cool und es hat, es war einfach immer Teil meines Lebens.
Ja.
Und so habe ich halt auch mitbekommen, wie es ist, einfach Unternehmer zu sein. Was alles dazugehört, dass es natürlich super flexibel ist, dass meine Eltern das auch echt flexibel gestaltet haben. Aber was für eine Verantwortung natürlich da hinter steckt. Und was das halt noch mit sich zieht, dass man wirklich auch 24/7 irgendwie erreichbar ist und auch im Urlaub arbeitet. Und so habe ich das irgendwie mitbekommen und wurde da mit Sicherheit auch durchgeprägt. Und dann habe ich für mich entschieden, dass ich mich da auch auf jeden Fall sehe, so später halt nach dem Studium. Und es war so kein Muss, aber für mich hat sich das dann auch irgendwie so ergeben und richtig angefühlt, eben auch zu gründen und mich selbstständig zu machen. Und ja, bin bis jetzt sehr happy damit.
Cool, ja. Ja, das hat dann, ist es vielleicht so ein bisschen der Gegenpart dann, ne? Wenn wir über die Eltern, die gründen, bist du quasi aus der Kindperspektive, hast du das alles mitbekommen. Ja. Ich würde jetzt gerne nochmal so ein bisschen auf dieses ganze erweiterte Thema Vereinbarkeit und ja, wie es vielleicht sich anfühlt, auch so traditionelle Rollenbilder auch vielleicht aufzubrechen und so, weil das geht ja schon auch irgendwie damit einher. Ne? Gerade bei dir, Simon, hat das ja irgendwie auch die Dimension, dass du gesagt hast, plötzlich war ich dann in einer anderen Rolle und den Wissensvorsprung der Mutter lässt sich dann vielleicht auch erstmal nicht so schnell aufarbeiten. Was würdet ihr denn sagen, welche Herausforderungen und Möglichkeiten gibt es eigentlich, diese traditionellen Rollenbilder aufzubrechen und dann eben auch so eine gleichberechtigte Aufteilung? Ihr habt jetzt beide gesagt, das ist ein Ausrufezeichen dahinter und das ist eigentlich gar nichts, was sich gegeneinander ausspielen lässt. Aber es ist ja doch so, dass wir haben halt nur 24 Stunden am Tag und ich bin vor elf Monaten Mutter geworden und die brauchen sehr viel Zeit von uns. Und dann ist es ja doch irgendwie, manchmal kommt man, glaube ich, in Situationen, wo man sich entscheiden muss. Wie würdet ihr denn sagen, wie man diese Verantwortlichkeiten im familiären Kontext und im beruflichen Kontext als Gründer, als Gründerin, wie kann man das möglichst gleichberechtigt und eben vielleicht auch mit diesem Rollenbilder-Aspekt so ein bisschen aufbrechen? Weil ich glaube, bei euch beiden ist es ja eine Form von Versuch, auch so ein gleichberechtigtes Familienmodell zu haben. Was würdet ihr sagen? Was braucht es dafür, um diese Herausforderung zu stemmen?
Also ich glaube, was man nicht vergessen darf bei dem ganzen Gleichberechtigungsthema ist, dass es die Rollenbilder ja, wenn man jetzt nur auf das Baby guckt, ganz am Anfang doch auch ein bisschen zurecht gibt. Also wir haben das tatsächlich versucht. Mit der ersten Tochter bin ich zu Hause geblieben das erste Jahr, weil es eben auch vom Studium nicht ganz passte und mir war schrecklich langweilig. Und es war ganz, ganz fürchterlich, was heißt ganz, ganz fürchterlich, ne? Aber ich war 23, alle meine Freunde waren in der Disco und ich saß mit dem Kind zu Hause. Wir hatten außerdem noch ein Haus auf dem Land gekauft. Meine Nachbarin hat sich mit mir über Topfpolitur unterhalten. Oh. Und ich habe gesagt, wir können noch ein Kind kriegen, aber ich bleib nicht mehr zu Hause. Mhm. Und dann saß mein Mann, weil ich den Master schon angefangen hatte, mit unserem 2 Monate alten Sohn zu Hause, der sich geweigert hat, aus der Flasche zu trinken und hat stundenlang dieses schreiende Kind durchs Wohnzimmer getragen. Also, das geht. Bei anderen geht es besser als bei uns. Mhm. Es gibt ja Kinder, die aus Flaschen trinken. Ja. Aber ich glaube, da darf man nicht vergessen, dass Frauen eben Frauen sind und Männer Männer sind. Mhm. Aber nach dem halben Jahr, das haben wir dann beim dritten Kind so gemacht, da geht's dann. Und da kann man das sehr, sehr gut teilen. Und seitdem teilen wir das auch immer. Also wir gucken, wer hat Zeit, wer kann das einrichten und wer macht es dann. Also es ist niemals irgendwas. Also wir machen das auf Augenhöhe, mein Mann und ich, und sprechen unsere Termine ab und gucken, wer es besser einrichten kann. Und so ist das. Ja. Und das war auch nie eine Frage.
Also. Ja, cool. Ja, und würdest du sagen, dass das mehr Planungsaufwand bedarf? Also sozusagen, es ist ja, ne, Gründen hat viel Planung, weil man hat irgendwie da viele Verantwortung, das hast du auch gerade gesagt, viel Verantwortung, Pläne und so, an die man sich irgendwie Termine und so. Und man hat aber auch eben viel Verantwortung. Würdest du sagen, das ist mehr Planungsaufwand, als wenn jetzt einer einfach ins Büro geht, ich meine, und der andere bleibt zu Hause? Oder würdest du sagen, also im Endeffekt ist es eigentlich egal, ob man jetzt irgendwie einen 9-to-5-Job hat und oder gründet?
Egal. Also Planung ist Planung. So den normalen Tagesablauf, den haben wir eigentlich ziemlich gut geregelt. Ja. Wir telefonieren uns jeden Montag Vormittag mit unseren Arbeitskalendern da zusammen, weil wir es natürlich nicht anders geschafft haben, den mit nach Hause zu nehmen. Und stellen dann manchmal fest, dass wir Donnerstag beide einen wichtigen Termin haben, den wir nicht verschieben können. Aber dann habe ich eben meine Familie, er hat seine Familie bei insgesamt 4 Großeltern und 9 Geschwistern kombiniert, findet man irgendjemanden, der sagt, klar, hole ich das Kind von der Schule ab und leg dem Brot auf den Teller und dann passt das.
Aber das wäre natürlich auch ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, ne? Also sozusagen Infrastruktur zu haben, die covert in solchen Fällen, das ist natürlich schon, glaube ich, ein wichtiger Punkt,
Ja, das können auch Freunde sein. Ich habe auch Freunde, also einfach, die einspringen und Kinder abholen. Ja. Gerade am Anfang, als wir in Münster waren, die Familie eine ganze Autostunde entfernt war, da sind auch Kommilitonen und Freunde eingesprungen und haben geholfen. Also es muss nicht die Familie sein.
Genau, aber es Infrastruktur einfach so um Leute um einen rum, die das Dorf, von dem wir mal alle reden.
Aber es braucht halt eben den Mut. Also es klingt so, dann habe ich das gemacht.
Das stimmt. Da war
jetzt die Nachbarin, die war früher mal Erzieherin, jetzt ist sie in Rente, das war ja klar, dass sie das jetzt irgendwie mitträgt und unterstützt. Ja. Das hast du ja nicht immer unbedingt. Ne? In der größeren Stadt noch weniger, da ist es unpersönlicher, auf dem Land sind die Distanzen und die Wege größer. So, es ist jetzt, überall hast du eine Herausforderung. Ja. Und ich glaube, der andere Satz, der bei dir gefallen ist, so, wir bekommen dieses zweite Kind, aber dann folgende Bedingung, ist halt einfach eine klare Kommunikation. Und die ist immer die Frage, wann du die aussprichst. Besser, also unsere Erfahrung nicht nach 22 Uhr. Das ist so eine Regel, die wir halt so haben. Okay. Ja. Also die einhalten ist die andere Sache. Dann denke ich so, ah, Mist, habe ich jetzt leider nicht eingehalten. Aber es, also es hilft natürlich, sich so ein bisschen dann auch in so einer gleichberechtigten Rolle irgendwie aufeinander einzustellen. Ja. Ja. Also neben der Kommunikation ist es aber auch ganz viel Perspektivwechsel. Und den kannst du ja nur bekommen, wenn du wirklich zuhörst und wenn du wirklich wissen willst, wie es dem anderen gerade geht. Ne? Also mit Hunger lässt sich schwieriger diskutieren und in anderen Lebensphasen und so weiter, gesundheitlichen Situationen eben auch. Und das gehört halt auch ganz viel dazu. Nicht jede Woche ist am Montag planbar mit dem Kalender, die nächste Woche ist wieder ganz anders.
Ja.
Und es verschiebt sich halt auch. Also ich glaube, von vornherein zu sagen, irgendwie jetzt hast du dieses halbe Jahr, dann habe ich dieses halbe Jahr. Ist ja auch ganz viel mit Elternzeit, so der Mann ist dann in Elternzeit, dann ist die Erwartungshaltung total groß von beiden Seiten. Der macht dann jetzt alles, der Mann hat sich aber gleich drei Themen mitgenommen, wie er in der Elternzeit sich weiterentwickeln möchte, musikalisch, sportlich und gesellschaftlich, bis er dann merkt, dass das nicht dafür gedacht war. Also da sind ja so verschiedene Erwartungshaltungen, die musst du halt dann erstmal erlebt haben, um dann zu merken, ach so, okay, darum geht's eigentlich.
Ja.
Also von daher, die Kommunikation, die kann immer nur die einzige Lösung am Anfang sein, ganz viel drüber sprechen und dass wir auch miteinander aushalten wollen. Also dieser Weitblick so am Ende, sind sie dann, ich sehe ein bisschen zu deiner Zeit drüber dann so, wenn sie dann so alt sind und sich natürlich irgendwie aus dem Gröbsten rausentwickelt haben, dann brauchst du nicht mehr so viel Babysitter oder Großeltern. Ja. Und dann geht das ein oder andere ein bisschen einfacher. Dann kommen andere Herausforderungen sicherlich hinzu. Aber das ist natürlich so immer dieses, es ist eine Phase, ist genauso ein Satz wie, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind groß zu ziehen. Das Thema, es ist nur eine Phase, hilft dir aber halt genauso weiter, weil die nächste kommt, die ist meistens intensiver nur. Ja, das muss man auch dazu sagen. Aber es hilft ja auch, dass das Aktuelle dann vorbei ist.
Das
ist einfach auch, glaube ich, dann die Hoffnung einfach da nicht verlieren.
Ja.
Und eher nach 22 Uhr dann irgendwie sich einen netten Abend machen und dann weniger über das Thema, wie teilen wir es morgen auf, diskutieren.
Ja. Okay, also was ich da raushöre, ist zum einen planen, kommunizieren, und nach 22 Uhr nicht mehr darüber kommunizieren. Oder planen.
Jeder hat das mit seinem anderen Tagesrhythmus sicherlich.
Ganz gut, glaube ich. Also merkt euch das alle.
Bei uns ist andersrum. Bei uns dürfte das vor 9 Uhr morgens nicht auf dem Tisch.
Ah, also, okay. Es gibt Randzeiten, sagen wir es mal so. Es gibt Randzeiten, wo man nicht darüber planen oder diskutieren sollte. Sehr gut.
Du hast eine innovative Gründungsidee? Bewirb dich jetzt für unser kostenloses Startup-Programm unter reach-euregio.de. Gemeinsam begleiten wir deine Idee von der Evaluierung über die ersten Finanzierungen bis zur Umsetzung.
Okay. Würdet ihr denn, und dann gehen wir nochmal so ein bisschen zurück in dieses ganze Gründungsthema, also gründen mit Familie oder gründen während der Familienplanung oder gründen bevor die Familienplanung stattfindet, würdet ihr einen Unterschied wahrnehmen zwischen weiblichen und männlichen Gründerinnen, die euch eben in der Gründungsszene so über den Weg laufen, was das Thema angeht mit Vereinbarkeit und Familie? Ich meine, da gibt's ja auch Studien zu, ne? Wie das fängt super früh an. Wir haben in unserem Bachelor-Seminar immer so Studien, die zeigen schon, dass irgendwie in der 9. Klasse fragt man dann Schülerinnen und Schüler, könntet ihr euch das vorstellen, Unternehmertum und so? Und die Jungs sagen, ja, mega, ne? Boah, auf jeden Fall, wäre ich voll für geschaffen. Und die Schülerinnen sagen immer also, ja, aber man muss da ja auch dann, und die sind eben zurückhaltend, ne? Und die sagen, na, da bin ich eigentlich nicht für gemacht und ich will ja auch Kinder und so. Und das ist schon ganz präsent und dann nehmen wir das immer so mit. Und unsere, das hatte ich euch eben schon vorher kurz erzählt, unsere Bachelorstudenten sagen auch häufig, das erste Kontra gegen Gründen ist sofort, nee, das ist auch nicht mit der Familie vereinbar und das kann man nicht machen, weil es 24/7 und so. Also man merkt da schon so einen Unterschied, glaube ich. Wie nehmt ihr das denn wahr bei Leuten, die schon gegründet haben? Gibt es da immer noch so eine, gibt es die Diskrepanz da noch, würdet, oder gibt es die nicht mehr? Würdet ihr sagen, nee, dann haben die gesehen, das klappt alles super. Wie würdet ihr das?
Ja, also ich glaube, ich könnte nicht jetzt ein Kind kriegen und im Zweifelsfall ein ganzes Jahr aussteigen. Mhm. Dann, also ich habe ein super Team und ich meine, vielleicht wird's reichen, wenn ich am Telefon erreichbar wäre und alles irgendwie noch. Aber aussteigen, wirklich ein halbes Jahr gar nichts machen, das würde, glaube ich, die Firma nicht überleben. Also insofern ist es schon eine Frage, wie das geht. Und wir hatten ein Stipendium für die Gründung. Und wenn ich schwanger geworden wäre in der Zeit, also wenn ich gedacht hätte, ich will 4 Kinder und jetzt zur Gründung gibt's das 4., wäre ich aus dem Stipendium geflogen. Mein Kollege, der das Stipendium mit mir angetreten hat, hat in der Zeit seine erste Tochter gekriegt.
Krass.
Weil er als Mann nicht schwanger in Elternzeit oder sonst irgendwie ausfällt. Und da hat auch niemand nachgefragt. Ne, also es ist...
Ja. Da muss ich bin kurz geschockt. Ja. Ich muss da mal kurz nachhaken.
Also man möchte, dass man als Gründer in diesem Stipendium 7 Tage die Woche, 40 Stunden in die Unternehmensgründung steckt. Das ist da vertraglich verankert. Mhm. Und das hätte ich nicht leisten können mit Wochenbett und allem. Genau. Selbst also wenn ich danach wieder ins Telefon gegangen wäre.
Ja, gar nicht.
Genau, so, ich darf nicht. Es war nicht vorgesehen. Es waren auch nur 18 Monate oder sowas Stipendium. Also man hätte davor oder danach dann
wieder... Ja gut, aber 18 Monate auch relevante Monate.
Ne? So, genau. Und bei meinem Kollegen, dadurch, dass er der Vater und nicht die Mutter ist, das hat nicht mal jemand nachgefragt. Der hat das eingetragen, Wahnsinn. Der hat da 600 Euro mehr Kindergeld im Stipendium dann, oder vielleicht waren es auch nur 300, gekriegt. Also er hat die Geburtsurkunde dahin geschickt und das war gut. So, ne? Hat sich gelohnt für ihn.
Ja, das Problem gibt's ja, glaube ich, das war ja auch dieses Vorstandsproblem von der Gründerin von Westwing zum Beispiel, ne, dass die gar nicht ausscheiden durfte, weil das so nicht vorgesehen ist und so.
Also es ist halt dieses Biologische, was ich meine. Ne? Man ist halt als Frau einfach diejenige, die schwanger ist. Dann am Anfang eben mehr in Anspruch genommen wird von dem Baby. Ja. Das ist halt einfach ein Teil, den man nicht tauschen kann und den ich auch gar nicht tauschen wollen würde. Mhm. Niemals, jemals im Leben, weil das weiß gar nicht, ob du das vorhin gesagt hast, ne, diesen Vorsprung, den die Mutter hat, der ist schwer wieder aufzuholen, hat ein Kollege heute zu mir gesagt, der seine Frau vertreten muss, sagt er, ich mache das super mit dem Management, aber daran zu denken, dem Kind morgens zu sagen, es soll seinen Schlüssel einpacken, wenn es eine Viertelstunde vor mir vor der Haustür steht, sagt er.
Ja, das ist das Thema Mental Load. Ja,
ich würde da ganz kurz drauf eingehen, weil, also am Ende beobachte ich, dass Frauen, die in Gründung gehen und sich darüber Gedanken, also die machen sich grundsätzlich mehr Gedanken. Und ich würde das zum Vorteil umdrehen, weil es letztendlich eine Stärke, je vorbereiteter du da hineingehst, umso besser bleibst du entweder drin oder kommst auch wieder raus. Ich würde eher sagen, dass dieses anfangs naive, das mache ich jetzt, mega cool, das macht ja mein Kumpel auch oder mein Vater und diese Rollenbilder und dann hast du es auf Social Media schon dreimal gesehen und diese Wahnsinn-Gründer-Stories, wo du denkst so, das kann ich auch, erst recht mit der Hilfe, die ich da jetzt angeboten bekomme. Ja. Ich habe jetzt keine Studien oder Statistik, aber du hast nach der eigenen Wahrnehmung gefragt. Ja. In der Regel sind die relativ schnell auch wieder raus aus dieser Nummer, weil sie nicht natürlich irgendwie ein Luftschloss aufbauen oder in der harten Realität, unabhängig ob Familie oder nicht, einfach merken, ich muss trotzdem irgendwie ein Produkt haben, ich brauche Market Fit, ich muss brauche Arbeit, die irgendwie auch einen Wert kreiert an der Stelle. Und es ist halt irgendwie nicht so, irgendwie ich schreibe mal ein bisschen was oder ich stelle irgendwie einen Techie ein. Mhm. Und auf der anderen Seite aber jemand, der sich von vornherein unabhängig von Familie und nicht Gedanken macht, wenn ich jetzt dieses Unternehmen anfange oder diese Business-Idee vorantreibe, ob ich jetzt Kinder habe oder nicht, ist erstmal relativ egal. Wie viel Zeit habe ich dafür? Ja. Wird das überhaupt gebraucht? Habe ich überhaupt schon... Ich würde es mal vorsichtig sagen, das ist etwas, was Frauen wahrscheinlich so mehr liegt, nachgefragt, ob das überhaupt relevant ist. So, der Mann macht das halt, also erstmal sagt, ach, gucken wir mal, ne? Und das ist etwas, was ich auch beobachte. Das wird ja ganz oft jetzt als Tipp mitgegeben, ja, möglichst früh, mach nur ein MVP, test es dreimal durch und dann geh erst nochmal die nächsten 6 Monate, sowas. je öfter du das von vornherein machst, umso eher kommst du deinem letztendlichen Ziel ja näher. Und da würde ich sagen, das kannst du zu deiner Stärke ausbauen, wenn du dich von vornherein halt mehr damit beschäftigst und mit viel mehr Leuten darüber sprichst, was bedeutet es denn jetzt, in so eine Gründung zu gehen.
Ja.
Unabhängig vom Geschäftsmodell, auch da gibt es wieder Unterschiede. Ne? Mache ich ein Geschäft auf einem Store, wo ich irgendwie Anwesenheitszeiten habe, ist das wieder eine ganz andere Situation, als wenn ich das theoretisch von zu Hause programmieren kann.
Ja, klar.
Vom Ort und von der Zeit her völlig unabhängig. Ja. So, das muss man auch nochmal beachten.
Das stimmt. Und das heißt, ihr würdet beide sagen, der Unterschied ist irgendwie da. Und man sollte das aber vielleicht gar nicht so negativ sehen, sondern eher so als Vorteil für Gründung, weil man sich einfach intensiver damit auseinandersetzt, auch wie soll Arbeit eigentlich funktionieren in meinem Unternehmen, wie will ich das selber gestalten. Ich meine, das hat natürlich auch eine gewisse Gestaltungsfreiheit, die man sonst sehr strikt vorgegeben bekommt und dass man dann einfach so ein bisschen mehr, für sich bestimmen kann, wie es läuft. Und das sollte man eigentlich als Vorteil, wenn man einfach viel sortierter in so eine Gründung vielleicht reingeht, weil man sich mehr Gedanken gemacht hat. Das ist ja schon eine ganz andere Art von Narrativ, als zu sagen, Herr Frauen, die machen sich immer so viele Gedanken.
Also du gründest halt nur etwas, was wirklich auch Relevanz hat und was bestehen kann. Du hast es wahrscheinlich sehr lange durchdacht dann auch irgendwann. Und sicherlich kommt auch der Punkt, wo du sagst, dann gründe ich das nicht, weil es geht, es passt nicht so. Ne? Am Ende ist da kein Deckungsbeitrag oder es ergibt sich irgendwie was anderes. Dann wiederum sind wir beim Punkt, wo es dann Rahmenbedingungen, Infrastruktur und Unterstützung anderer Institutionen braucht, um genau diesen Personen halt frühzeitiger als anderen was an die Hand zu geben, damit sie es doch probieren.
Ja.
So. Aber bis dahin ist es erstmal durchdachter.
Ja, aber das Fazit zu diesem ganzen Thema Vereinbarkeit, wer von euch beiden, das funktioniert, das bedarf natürlich einer gewissen Planung. Aber seid mutig.
Und aber auch nicht mehr Planung als generell zum Kinder kriegen.
So, also die sind einfach planungsintensiv.
Genau, es ist einfach planungsintensiv. Ja. Aber wie gesagt, ich würde gar nicht sagen, dass es eine Frage ist.
Ja.
Genau.
Kurz noch zu dem Punkt. Es war jetzt vorher nicht weniger Planung, als ich bis 18, 19 Uhr im Büro saß und die Verantwortung letztendlich für ein kleines Team hatte und letztendlich in der Führungsposition war. Also da war man weniger bei den Kinderfesten dabei. Aber das heißt noch lange nicht, dass man insgesamt weniger Absprachen zu Hause hatte. Es gab ganz, also man war erstens viel weniger dabei, aber man hat halt auch viel weniger mitbekommen. Und natürlich gab es aber trotzdem Ausfallzeiten und es gab Covid und es gab irgendwie gesundheitliche Themen. So, ne? Und plötzlich war man im Homeoffice. Und wie war es dann miteinander? Irgendwie in einem Zimmer haben die Kinder gespielt, im anderen hat man versucht zu arbeiten. Also das ist jetzt nicht weniger Planung gewesen oder es ist allgemein meiner Meinung nach nicht weniger Planung, wenn man angestellt ist oder ob man jetzt gegründet hat.
Ja.
Die Vorteile der Flexibilität hast du vorhin schon angesprochen. Ja. Aber auch wenn du einen Bürojob hast, musst du dich mit deinem Team abstimmen. Ne? Gehst du in Urlaub und alle wollen zur Schulzeit natürlich in Urlaub gehen. Nachvollziehbar. Ist die Frage, was hast du für ein Team? Sind die anderen auch Eltern? Viel Spaß bei der Kommunikation. Aber sie muss
wenn
halt
dein Chef ist.
Ja, absolut. So, ne? Also es hat dann wiederum auch Vorteile. Danke, sehr guter Einwand an der Stelle. Wir können es nur empfehlen.
Ja, sehr gut. Das ist ein gutes Fazit. Ich würde jetzt ganz gerne nochmal ein bisschen zu dem Thema Unternehmertum kommen aus einer Unternehmerfamilie. Wie nimmt man da eigentlich, was nimmt man da mit? Vielleicht kannst du, und du hast ja eben schon so ein bisschen angedeutet, so als kleinen Einstieg nochmal, als Überleitung nochmal so ein bisschen mitnehmen in deine Familien. Und du hast gesagt, dein Papa hat das schon von seinem Papa übernommen. Das heißt, es ist einfach da. Das war, also dein Leben lang war dieses Unternehmen einfach da. Und ihr war Teil davon. Es gab ja auch gar keine Alternative, wie des Aufwachsens, ne? Also ihr seid sozusagen mit Selbstständigkeit groß geworden. Magst du uns da vielleicht nochmal so ein bisschen mitnehmen? Gab es dann irgendwie Punkte, wo zum Beispiel auch dein Papa mal überlegt, das nicht zu machen? Oder war das immer für so selbstverständlich?
Ja, also das war tatsächlich immer wirklich Teil davon. Und mein Papa, der war da auch wirklich 24/7, sage ich mal, involviert. Da war es so ein bisschen mehr die Teilung, nicht, dass sie sich das so, oder meine Eltern sich das sehr aufgeteilt haben mit uns, sondern wirklich, Mama war eher die, die sich um die Kinder gekümmert hat und Papa war viel auch auf Reisen, weil der super viele Geschäftsreisen gemacht hat und dann auch in der Summe mehrere Monate im Jahr so ungefähr unterwegs war. Und dementsprechend war das schon eher so auf der einen Seite verteilt, so den Kindern, aber trotzdem war es einfach immer wirklich Thema auch bei uns. Also für uns war das auch überhaupt nicht schlimm oder so. Es war normal und es war auch cool.
Ja.
Aber das war halt wirklich, dass wir täglich damit zu tun hatten und so halt auch eben einfach mitbekommen haben, was das einfach bedeutet. Was da alles hintersteckt, auch wenn es dann vielleicht mal nicht so ist oder wenn es Probleme gibt. Das haben wir dann natürlich auch mitbekommen und haben einfach so, oder ich würde sagen, so habe ich super viel dazugelernt und auch für mich, was mir natürlich jetzt super weiterhilft und was ich auch jetzt viel verstehe, warum er zum Beispiel für auch im Urlaub dann immer erreichbar war und so, ne? Das ist jetzt heute bei mir im Prinzip nicht anders.
Sehr gut. Wie ist das eigentlich bei euch? Thema Urlaub, das würde mich jetzt auch nochmal kurz interessieren. Ist das Handy im Urlaub aus, der Laptop weg, es werden keine Mails gelesen oder?
Also ich habe schon Urlaube mit Laptop und Diensthandy, dann abends 2 Stunden jeden Tag noch irgendwas gearbeitet. Ja. Das habe ich aber im Studium auch schon gemacht, ne, dass irgendwas fertig werden musste, obwohl ich Urlaub hatte mit den Kindern. Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass nur noch ein Arbeitskollege die Erlaubnis hat, mich auf mein Privathandy anzurufen. Den Laptop habe ich trotzdem dabei, falls irgendwas ist. Mhm. Aber
Also das wird einfach strikter.
Es wird strikter, aber es ist trotzdem natürlich dann mal irgendwas, was dann doch ich mal angucken muss oder wo ich zumindest mal sagen muss, funktioniert so, aber es ist nicht mehr so, dass ich stundenlang dann im Urlaub sitze.
Ja.
Aber andererseits, es funktioniert auch. Also ich kann jetzt gerade so nach Corona und Homeoffice und allem, ob man jetzt im Homeoffice sitzt oder in der Provence, ne, solange das WLAN-Signal da ist, kann man eben arbeiten. Und das ist eben auch irgendwie was Gutes.
Ja, das stimmt. Bei dir, Simon?
Ja, gute Frage. Ich habe das bis jetzt, muss ich mal kurz überlegen. Also wir machen auch Urlaub, das ist schon mal auch wichtig. das heißt irgendwie so, das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich, das weil stimmt. auch da wieder viele, das ist vorhin dieses 24-7 angesprochen, die es angeblich für eine Gründung braucht. Und dann erst recht natürlich kein Urlaub. Ja. Dann denkst du, erst recht als Gründer oder Gründerin, dahinter frage ich dann kurz das Geschäftsmodell, ob das irgendwie dann auch dann das Nachhaltigste und Relevanteste sein kann, dass es davon abhängt, also auch noch wirklich die Woche durchzuarbeiten.
Ja.
Ich habe als Angestellter, mag aber auch sicherlich an meinem eigenen Anspruch und dem der Position dann auch gelegen haben, das Handy auch dabei gehabt und den Laptop. Der ganz große Unterschied ist, dass das jetzt halt selbstwirksamer ist. Ne? Mhm. Jetzt ist das eigene Thema. Dafür gehst du halt erst recht ans Telefon und bist auch froh, wenn du das Problem mitbekommst während des Urlaubs. Im Zweifel kannst du es ja auch dann lösen.
Ja.
Oder es kommt natürlich irgendwie eine Anfrage rein oder irgendwas anderes passiert.
Ja.
Dann bin ich sogar froh, wenn sie dann auch mich erreicht und ich vielleicht noch selber einteilen kann, zu welcher Uhrzeit ich sie dann bearbeite. Dann, ne, wenn ich das noch einigermaßen einordnen kann, dass es nicht sofort am Strand sein muss, sondern halt später. Aber ich habe als Angestellter genauso dann letztendlich dabei gehabt und auch die E-Mails gelesen. Das habe ich auch nicht ganz ausblenden können. Und da war es letztendlich nicht mein eigenes Business. So, und dann ist immer die Frage, wie sehr ist da deine Verbindung zu und wie lange bist du bereit, dieses Spiel mitzugehen und nach dem Urlaub zurückzukommen und zu sagen, ja, jetzt habe ich wenigstens keine ungelesene E-Mail. Ja. Aber natürlich war der Urlaub auch dementsprechend geprägt.
Ja, sehr gut. Ja, du hast dich ja dann irgendwann offensichtlich entschieden, nicht ins Familienunternehmen einzusteigen, sondern selber zu gründen.
Ja.
Wann war denn der Moment, was würdest du denn sagen, der Moment, wo du gesagt hast, so, nee, für mich ist das nichts? Und war das so konsensfähig oder gab es da vielleicht Unstimmigkeiten familiäre? Wie würdest du das so?
Also für mich war das tatsächlich schon relativ früh klar, weil ich immer schon sehr kreativ veranlagt war und ich schon als Kind gesagt habe, boah, so ein typischer Bürojob. Kurz zur Info, das Familienunternehmen macht Industrieklebstoffe, also jetzt nicht das kreativste Produkt. Da war für mich eigentlich klar, da sehe ich mich nicht so richtig. Mhm. Und irgendwann saß ich dann auch mit meinen Eltern am Tisch und die haben gefragt, hey Lisa, wie sieht's aus? Kannst du dir irgendwann mal vorstellen, ins Unternehmen mit einzusteigen? Da habe ich dann relativ klar geantwortet, nein, kann ich mir nicht vorstellen. Auch wenn es das größte Privileg ist, überhaupt so eine Möglichkeit zu bekommen. Mhm. Aber ich wusste einfach, da sehe ich mich nicht und da werde ich im Zweifel auch nicht glücklich. Und meine Schwester im gleichen Zuge, sie ist quasi immer schon dafür gemacht gewesen, sag ich mal. Also es war schon immer ihr Ding, sie hatte da Lust drauf. Und da haben wir ziemlich früh schon unsere Wege gefunden. Mhm. Es gab auch nie irgendwie Auseinandersetzungen, jeder hatte so seinen Weg. Und da waren auch meine Eltern super entspannt und haben uns da wirklich jeden Freiraum gegeben, haben uns nie irgendwie Druck gemacht, haben auch nicht gefordert, dass wir in die Firma gehen. Also die haben uns da wirklich so Freiraum gegeben. Deswegen war das auch völlig okay und überhaupt kein Problem. Und egal, hätten wir, glaube ich, beide was anderes gemacht, dann wäre das auch okay gewesen. Mhm. Wäre vielleicht dann natürlich schon schade, dass das nicht übernommen wird so von der Familie oder weitergeführt wird. Aber die hätten uns da in jeglicher Hinsicht unterstützt. Und das finde ich jetzt rückblickend auch wirklich sehr, sehr wertschätzend.
Ja, das ist total. Ja. Würdest du denn, wo wir jetzt gerade bei rückblickend sind, würdest du sagen, weil man das ja auch öfters hört und weil das auch so ein bisschen so ein Narrativ in der Gründungsszene ist, dass man irgendwie, wenn man mit Selbstständigkeit aufwächst, dass man da einfach einen anderen Zugang zu hat als, sag ich mal, ein Lehrerkind oder so. Und dass das sozusagen hilft dabei, diese Perspektive für sich auch selbst zu entwickeln. Ne? Dieses Gründen als Karriereoption beispielsweise nach dem Studium, dass das einfach, wenn man aus einer, das muss ja jetzt gar nicht sozusagen ein großes mittelständisches Familienunternehmen wie bei euch sein, sondern es kann ja auch vielleicht irgendwie eine Selbstständigkeit der Eltern in einer sozusagen in Anführungsstrichen Existenzgründung sein. Würdest du sagen, dir hat das geholfen? Also, dass du einfach, dass dir so klarer war, was das bedeutet, weil du die Jobbeschreibung sozusagen am eigenen Leibe als Kind erfahren hast und vielleicht auch gar nicht nur das Positive, sondern auch das Negative, weil man dann nicht so sehr davon überrascht wird, weil du auch gesagt hast, wir haben auch immer mitbekommen, wenn es mal schlecht lief und wenn was nicht geklappt hat und dass das eine ganz andere Perspektive auf das Thema schafft. Würdest du sagen, das hat dir geholfen und das war wichtig für dich in deinem Gründungsweg?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das hat mir schon auch eben wirklich nahegelegt, wie es halt ist zu gründen, dass Gründen natürlich erstmal cool klingt und so man macht sein eigenes Business, ist natürlich schon was Tolles. Nichtsdestotrotz bringt das natürlich auch super viel nebenher mit, einfach diese Verantwortung, diese ständige Erreichbarkeit, man arbeitet extrem viel. Klar, gibt es auch unterschiedliche Phasen, ne? Also das kann man nicht pauschal sagen. Ja. Aber ich glaube schon, dass ich das halt eben schon vorab viel mitbekommen habe und mir das dann eben auch für mich vorstellen konnte. Mhm. Das, was eben dazugehört und dass es halt nicht nur ist, hey, ich mach mal, sondern dass da einfach viel, viel mehr hintersteckt. Ja. Und klar gibt es so Momente, wo ich mir so denke, oh, einfach irgendwo einen Job, wo man abends rausgeht und fertig, wäre total cool. Aber trotzdem hast du auch genau die anderen Momente, wo man sich freut und denkt, ja, super, es geht voran. Und also ich glaube, das hat mir auf jeden Fall so geholfen. Und deswegen bin ich auch in die Richtung gegangen, zu sagen, das kann ich mir eben vorstellen. Das möchte ich auch eben mal machen. Oder dass ich eben ein Unternehmen gründe und das so Teil meines Lebens wird.
Ja, sehr cool. Könntest du dir denn vorstellen, das Leben ist ja hoffentlich noch sehr lang, mal irgendwann doch noch ins Familienunternehmen einzusteigen oder ist das einfach pauschal raus?
Also sag niemals nie, aber aktuell sehe ich mich da eher nicht. Ja. Das ist ein wahnsinnig tolles Unternehmen und auch meine Schwester hat da jetzt schon sehr viel draus gemacht.
Ja.
Aktuell sehe ich mich auf jeden Fall in dem Modebereich weiterhin mein
sehr
Label.
Gut. Da freuen wir uns sehr. Ja. Gut. Ja, angesichts der Zeit würde ich tatsächlich schon zur berühmten Abschlussfrage kommen, die wir immer allen unseren Gästinnen hier stellen. Ihr müsst jetzt in einem Satz antworten. Wenn ihr jetzt Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler werden würdet, was würdet ihr sofort einführen oder abschaffen? Rebecca guckt mich schon panisch an. Simon.
Ja, die Vorlage ist ja da. Es gab ja ein Sofortprogramm, eine Sofortmaßnahme aufgrund einer wirklich bedauerlichen Situation in der Ukraine. Und ich wünschte mir, dass Ähnliches für das Thema Bildung, was dann sehr schnell auch einhergeht mit der Vereinbarkeit und der Gleichberechtigung von Mann und Frau, die gleichen Chancen einfach für alle.
Mit also ähnlichen Summen gerne.
Mit mindestens der ähnlichen Summe, weil man ja daran merkt, wie schnell es dann doch plötzlich gehen kann, wenn die Nachrichten sich in eine Richtung drehen.
Ja.
Das hat man an anderen Katastrophen auch gesehen. Bei Bildung und anderen Themen merken wir die Katastrophe leider nicht so deutlich. Wir sehen die Gefahr nicht. Das ist bei der Medienkompetenz das Gleiche. Es ist eine sehr unsichtbare Gefahr, die sich erst viel später niederschlägt. Und ich würde sofort da anpacken und das Gleiche da reinstecken, weil das ist das Einzige, was uns die Zukunft sichert.
Sehr gut. Lisa, ich gebe Rebecca noch ein bisschen Zeit.
ich würde auch das Thema Bildung angehen und zwar will ich das Schulsystem verändern, insofern, dass ich es wichtig finde, dass viel mehr aktuelle Themen beleuchtet werden, die eben auch im Leben helfen. dann das Thema Nachhaltigkeit noch mehr vorangetrieben wird. Und aber auch Persönlichkeitsentwicklung sowie Gleichberechtigung, weil ich finde, aktuell ist es so ein Schulsystem und jeder muss damit irgendwie zurechtkommen. Ja. Aber ich glaube, da kann, jeder hat ja eine enorme Persönlichkeit und da kann so viel mehr entwickelt werden, was uns dann im Gesamten auch weiterbringen würde.
Sehr gut. Würde ich alles unterschreiben. Ja, genau, würde ich auch mal sagen. Rebecca.
Also ich finde ehrlich gesagt, dass es uns hier in Deutschland sehr gut geht. Ich meine, klar, ne, es gibt immer irgendwas, was noch besser sein könnte, aber wir haben eigentlich alle dieselben Chancen. Jedes Kind hat die Chance, sich zu bilden. Und ob du eine Frau bist oder ein Mann, hat überhaupt nichts damit zu tun, welchen Beruf du erlernen musst hier. Wir haben eigentlich alle Chancen. Und klar, man könnte vielleicht mehr in Nachhaltigkeit gehen noch, aber da tut sich ja jetzt auch unglaublich viel. Also ich habe nicht genug Ahnung von Politik, um zu sagen,
Das wär's. Sehr gut, ja so. Vielen Dank. Das waren jetzt meine Fragen. Jetzt kommen wir zur Fragerunde aus dem Publikum und aus dem Chat bei YouTube.
Hat denn hier jemand vor Ort schon eine Frage ansonsten?
Ja, wunderbar. Danke. Ihr habt vorhin ja schon über die verschiedenen Phasen gesprochen, also Stichwort ist alles nur eine Phase im Familienleben. Und meine Frage zielt genau auf diese Vereinbarkeit. Würdet ihr sagen, es gibt ein bestimmtes Alter oder eine bestimmte Lebensphase, wo Gründen besonders kompatibel ist mit Familie?
Von den Kindern oder von einem selber?
Von den Kindern.
Also ich würde so die ersten 6 Monate ausschließen. Ansonsten, glaube ich, kann man das schon schaffen.
Ja, das klingt zumindest herausfordernder, das in der Phase zu machen. Ganz natürlich interessant ist, woher du kommst und wie du da hineingehst. So, ne? Also ich glaube, es gibt ja allein schon irgendwie, wenn du aus dem Studium kommst und gründest, bist du mit einem ganz frischen Blick da drauf, du bist von der Uni gut vernetzt, oder kann man sagen, gut, da fange ich irgendwie, dann habe ich keine hohen Kosten in der Regel, ne? Vielleicht das Haus noch nicht oder die Lebensunterhaltskosten. Da wird es vielleicht auch total viel Sinn machen, da kann ich beides übereinander bringen, irgendwie etwas später hast du schon die ersten Jobs hinter dir, hast vielleicht dann schon irgendwie andere Kosten auch, dann ist es nochmal ein bisschen herausfordernder, dafür hast du ein anderes Netzwerk, von dem du sehr profitierst, also das merke ich gerade so, wenn du später gründest und dann das mit der Zeit, wo man in der Regel auch die Familie dann kommt, ich profitiere oder wir profitieren extrem von einem Netzwerk aus einem Arbeitsumfeld, was das weniger Studierendenumfeld ist. Die sind dann auch irgendwo schon alle in Unternehmen, Agenturen. Das hilft auch und da lässt sich eine Familie ganz gut dann zusätzlich irgendwie auch handeln, weil du über das Netzwerk viele Dinge abfederst, die du sonst vorher selber gemacht hast. Also das wäre jetzt meine Empfehlung natürlich erstmal, sich ein bisschen auszutoben, weil man auch ein bisschen einen klareren Blick hat. Also ich hätte nicht viel früher jetzt Familie und Gründen übereinanderlegen können. Wenn du die Gründung schon früh hast, dann immer die Empfehlung, so früh wie möglich starten, weil du natürlich herausfindest, ob es funktioniert oder nicht. Und dann findest du, genau wie Rebecca sagt, auch einen Zeitpunkt, wo alles schon ein bisschen gesetzter und etablierter ist und du eine Familie gründen kannst. Gleichzeitig wird es extrem herausfordernd, außer das Business passt zu deiner Familien. Also auch da wieder, ne? Es gibt, glaube ich, einige, die dann als Influencerin oder irgendwie mit dem Thema Babymode oder Babyprodukte natürlich nie authentischer über das Thema hätten reden können, als jetzt in dem Moment, wo das Kind kommt. Ja. Dann, glaube ich, ist die Gründung genau zu dem Zeitpunkt passend, ja.
Es ist aber auch viel, viel flexibler geworden. Also ich weiß, vor Corona, wenn ich dann zu Hause weitergearbeitet habe, dann war ich so, und ich muss mal eben telefonieren und alle Kinder raus und alle Türen zu und vielleicht noch 3 Räume weiter. Und jetzt, wo alle Leute im Homeoffice, da flitzen Kinder durchs Bild, meine Tochter winkt mal, man hört im Hintergrund immer bei irgendwem doch, also viele Leute haben Familie und arbeiten und die Akzeptanz ist auch viel größer geworden und das Verständnis. Und das ist, glaube ich, was Gutes.
Mir fällt noch kurz ein, also grundsätzlich ist, was man ein bisschen beobachtet, je länger man wartet, umso einfacher wird es angeblich. Das kann ich nicht bestätigen. Also auch, wir waren nicht ganz so früh wie ihr, aber auch wir waren unter 30, als die Kinder kamen und die ersten von den dreien. Und es hat am Ende schon sehr geholfen, weil man darf einfach nicht vergessen, man wird ja eher älter als jünger. Die Power und Resilienz und das Ganze, was es braucht, erst recht beides übereinander zu bekommen, nimmt nach, komischerweise, ab einem gewissen Alter. Also wenn du das nochmal genau sagen, also genau beantworten, würde ich sagen, unter 25 große Herausforderung, aber es geht. Über 30, über 35, so ganz pauschal mal formuliert wiederum, hast du die ganz andere Herausforderung wieder, hast du auch das Leben schon irgendwie, hast du andere Erwartungen ans Leben. Ich glaube, so genau in dieser Phase hätte ich jetzt, wenn ich zurückblicke, nochmal machen müsste, irgendwo zwischen 25 und 35, ist einfach, da kann es nicht viel schief gehen.
Kinder kriegen oder gründen?
Das wollte ich auch gerade fragen.
Nee, es ging um die Familiengründung, oder? Ja, ja, dann die Familie.
Sehr gut. Vielen Dank euch für die Antwort. Gibt es hier noch mehr Fragen aus dem Publikum? Ja.
Wir haben ja vorhin über die Rollenbilder gesprochen und ja, eben auch, dass früher hauptsächlich die Frau sich dann um die Kinder gekümmert hat, das häufig noch der Fall war und dass es jetzt auch häufig andersrum ist. Aber denkt ihr, dass es auch möglich ist, dass beide Elternteile meinetwegen gleichzeitig gründen oder der eine Teil macht irgendwie Konzernkarriere, der andere Teil gründet, dass auch das möglich ist? Oder sagt ihr, es muss dann schon der eine Teil zurückstecken?
Es muss definitiv nicht der eine zurückstecken oder die eine.
Ja, genau.
Also gerne ausführlicher, aber ja, das muss man so deutlich sagen.
Also mein Mann und ich, wir arbeiten beide nicht 40 Stunden, würde ich behaupten, aber ich messe nicht, wie viel ich tatsächlich arbeite. Aber ja, es ist nicht der eine oder der andere. Aber klar, wenn wir beide Jobs hätten, die monatelange Dienstreisen voraussetzen und dann hat man auch noch die Schulferien, die man irgendwie überbrücken muss, dann, glaube ich, kommt man irgendwo an einen Punkt, wo es nicht mehr gut planbar ist. Aber abgesehen davon glaube ich schon, dass man das, man muss es organisieren, man muss miteinander sprechen und überlegen, wie es gehen soll. Und wenn man dann noch Hilfe hat, ist es natürlich besser. Aber ja,
ich glaube auch, auch wenn ich jetzt nicht so die Erfahrung habe, wenn man das möchte und beide Seiten das irgendwie möchten, dass man immer irgendwie einen Weg findet, das gemeinsam hinzubekommen. Und ich glaube, da ist am Ende ja wirklich das, was man daraus macht. Und wenn beide da zu 100% hinterstehen und das gemeinsam eben auf die Beine stellen wollen, dann denke ich, kriegt man das auf jeden Fall hin.
Ich würde den Spieß auch umdrehen. Auch sehr deutlich, wenn das nicht geht und eine Seite muss zurückstecken, dann ist da das falsche Business am Start.
Weil ich dachte, der falsche Partner.
Wie man sieht.
Wichtiger Einschub, wenn du vorher mit der Partnerin oder dem Partner nicht gesprochen hast und ihr euch unein seid, dann kann es gar nicht, also klappt es definitiv gar nicht. Das hat mit das Thema Kommunikation vor allem, Erwartungsmanagement und Perspektivwechsel. Aber ich glaube heutzutage, und das haben wir ja auch jetzt irgendwie herausgefunden, es gibt viel mehr Möglichkeiten, als es früher gab. Die Rollenbilder brechen zum Glück auf, auch schneller, als man sich das wahrscheinlich, also manche sich das wünschen würden, muss man auch so klar sagen. Also konfrontiert natürlich auch so ein Arbeitsmarkt mit einem neuen Verständnis von Vereinbarkeit, die für manche noch herausfordernd sind. Das müssen wir uns aber letztendlich zum Vorteil machen und genau da reingehen und sagen, okay, ich komme nur mit 25 Stunden oder ich komme nur mit 50%. Völlig egal, ob es eine Führungsposition ist oder nicht. Und das Gleiche, was du sagst über die Gründung, ich messe auch nicht oder zähle nicht, aber es werden sicherlich genug Wochen sein, wo ich nicht 40 Stunden an Juleo arbeite. Und dann wird es andere sein, und wer misst das schon, welche Stunde jetzt dann die Arbeitsstunde ist oder nicht. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass du auf beiden Seiten bereit bist, also Gründung und Familie, immer wieder so diesen Balanceakt zu haben und auch mal zu sagen, jetzt in dieser Phase mehr das oder das eine. Und dass du beim Business aber auch jederzeit bereit bist zu sagen, nee, diese Möglichkeit, es gibt so viele Möglichkeiten, die muss ich jetzt auslassen. Dieses Event, das findet ohne mich statt. Diesen Kunden, den lasse ich ziehen, weil an der Stelle einfach ganz klar dann sonst einer zurückstecken müsste.
Mein Gott, es gibt viele Fragen aus dem Publikum heute.
Ich hätte auch eine konkrete Frage an den Simon. Und zwar würde mich mal interessieren, wie waren denn damals die Rückmeldungen aus deinem Umfeld, als du gesagt hast, du gehst in Elternzeit. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es genau her ist, aber du hast ja gerade auch schon angesprochen, dass da eine Wandlung stattfindet. Von daher würde mich interessieren, wie da also deine persönlichen Erfahrungen waren.
Die Rückmeldungen waren sehr vielfältig. Es war ja auch keine Elternzeit, sondern eine Kündigung, die ich letztendlich vollzogen habe. Das ist das Erste. Viele bezeichnen es als Elternzeit. Also was gar nicht falsch ist, aber was gar nicht böse gemeint ist, glaube ich, an der Stelle, sondern es ist sehr untypisch zu sagen, ich kündige die unbefristete Führungsposition an der Stelle und habe nichts Neues. Das haben erstmal viele nicht verstanden. Das haben aber genauso viele total verstanden. Also Ich glaube, wenn man sich dann, je nachdem, in welchem Kanal man das auch publiziert, also im eigenen Freundeskreis haben es sehr viele verstanden und fand es großartig, wenn du das dann letztendlich auf LinkedIn und anderen Kanälen auch kundtust, was ich getan habe, zum Beispiel auf LinkedIn, war gar nicht beabsichtigt, aber ich habe letztendlich einfach nur davon geschrieben. Plötzlich ging das ziemlich groß und viral und man merkte so, wow, das ist genau diese Bubble, die das sofort irgendwie begrüßt und sagt, wow. Und dann kam ganz viel, ich habe das früher auch schon gemacht, da war es noch weniger irgendwie en vogue. Das ist 3 Jahre her. Die haben das dann vor 5 oder vor 10 Jahren gemacht, da war es erst recht irgendwie völlig neu. Und dann kommen ganz viele, die sagen, das würde ich auch gerne machen. Wie hast du es gemacht oder was waren die Erwartungen? Es gibt natürlich aber auch die 2, 3 Stimmen, die gesagt haben, könnt ihr euch das finanziell leisten? Was ist da zu Hause los? Also es waren wirklich auch so, ich werde mal nicht emotional, weil es an der Stelle echt Rückmeldungen gab, die dich echt schockieren und wo du merkst, okay, es sind halt noch nicht alle so weit. Ja, musst du aber auch. Also kann man dann gut aushalten, es stärkt einen in seiner Position.
Aber ich glaube, es ist auch eine Chance, ne? Wenn du sagst, also ich möchte jetzt hier so nicht weitermachen und zu sagen, okay, ich habe einen Partner, der kann das Geld verdienen und ich bleib bei den Kindern. Ja. Also wenn ihr keine Kinder gehabt hättet, dann wärst du da arbeitslos gewesen und alle hätten sich gefragt, wie du schon sagst, du hast nichts Neues, was machst du denn jetzt? Und so kannst du sagen, ich kümmere mich jetzt um die Kinder. Und das ist auch irgendwie so ein, ja, so ein Puffer, den man hat, wenn man mal eine persönliche Auszeit braucht.
Ja, vielleicht nochmal einmal. Also das hattet ihr auch am Anfang schon mal gesagt, großer Vorteil ist halt diese Flexibilität, man ist so sein eigener Chef, kann sich das selber einteilen, aber also einerseits, also am Anfang vielleicht noch weniger als am Ende, hat man ja auch eine Verantwortung, also du hattest vorhin ja auch gesagt, also wenn ich jetzt noch ein Kind kriegen würde, dann würde es die Firma wahrscheinlich nicht mehr geben und da hängt ja auch eine ganze Menge dran und andererseits ist es ja auch so ein bisschen seine eigene Idee, sein eigenes Ding, für das man auch irgendwie brennt, eine Leidenschaft hat, wo man vielleicht auch tendenziell vielleicht sogar mehr Zeit und Arbeit reinsteckt als für einen 0815-Job, weil es eben sein eigenes Ding ist und wo man irgendwie voll hintersteht. Das heißt, irgendwie auf der einen Seite muss man vielleicht sogar mehr arbeiten, auf der anderen Seite will man vielleicht sogar auch einfach mehr dafür arbeiten, weil man dafür eben brennt. Da würde mich mal interessieren, wie ihr denn damit dann umgegangen seid. Weil das dann ja vielleicht dann doch manchmal gar nicht so schwer, gar nicht so leicht ist, das irgendwie dann alles unter einen Hut zu kriegen.
Ich glaube, das ist genau der Punkt. Weil man das gerne macht und dafür brennt, fühlt sich das meistens gar nicht an wie Arbeiten. Deshalb kann ich auch gar nicht sagen, das ist jetzt Arbeit. Ist das hier jetzt Arbeit? Also, ne, da ist die Grenze nicht so fließend. Also, es wäre viel, viel anstrengender, weniger irgendwas zu machen, was mir aber überhaupt keinen Spaß macht.
Ja, der Tipp wäre an der Stelle, überleg genau, was das Businessmodell ist. Wenn das von deiner Arbeitszeit, also bei mir war klar, wenn ich was Neues anfange oder was Eigenes anfange, dann möchte ich nicht, dass es mit meiner Arbeitszeit in Abhängigkeit ist. So der klassische Coaching-Ansatz, den man so macht, wenn man so eine Position hat und sagt, ach, jetzt habe ich irgendwie was mitbekommen, ich hatte einen Titel, ne, der eine geliehene Macht, die nehme ich jetzt und kann damit das andere irgendwie beglücken und beraten. Genau das wollte ich eben nicht, weil dann hängt es davon ab, wenn du die Stunde gibst, wirst du dafür bezahlt, wenn du sie nicht gibst, wirst du nicht bezahlt. Ich wollte tatsächlich dann ein Businessmodell haben oder ich suchte von vornherein nach einem, als dann die Idee aufkam, was mich unabhängig davon macht. Und dann ist es tatsächlich so, dass man eben nicht jeden Tag 8 bis 10 Stunden daran arbeitet und die beste Idee oder der beste Anruf tatsächlich irgendwie Freitagnachmittag ist oder unter der Dusche dir plötzlich was irgendwie einfällt, weil du dann so frei wie sonst nicht bist von all den Einflüssen. Also ich würde ganz gezielt, würde ich auch wieder so machen beim nächsten, falls es überhaupt nächstes gibt, ich hoffe nicht, ich hoffe, dass es alles so gelingt, aber ich würde immer genau auf das Geschäftsmodell gucken und dass du keine Abhängigkeit von der Arbeitszeit hast, weil das ist ja genau das, was du vorher hast, du hast einen Arbeitsvertrag mit einer gewissen Stundenanzahl plus X und das wird auch erwartet, dass du das leistest plus die Leistung und wenn du es halt selber angehst, dann kannst du tatsächlich Geschäftsmodelle finden oder es mit Co-Foundern und anderen Unterstützungen halt auch so aufteilen, dass du nicht da 60, 80 Stunden die Woche reingehst. Also da würde ich ganz klar für plädieren, das Geschäftsmodell anzupassen.
Ja, vielen, vielen Dank euch. Wir haben jetzt noch eine letzte Frage im Chat. Auch eine Frage zum Thema Vereinbarkeit. Was sind eurer Meinung nach die wichtigsten Schritte, um ein unterstützendes Umfeld, da hatten wir eben schon drüber geredet, Infrastruktur, Dorf und so weiter, für die Vereinbarkeit von Familie und beruflichen Ambitionen zu schaffen? Also was sollte man Großeltern herholen zum Beispiel?
Also ich glaube, es ist relativ egal, wer diese Person ist, aber man sollte jemanden haben, der dafür Verständnis hat. Also der, ich weiß nicht, ob Werte ein zu großes Wort ist, aber der eben sagt, okay, das ist wichtig, dass jetzt dieses Kind betreut wird. Oder auf der anderen Seite ist es wichtig, jetzt diesen Termin wahrzunehmen. Man hat es ja auch auf der anderen Seite. Also wir sind aufs Dorf gezogen. Ich habe ganz viele Mütter, die mir sagen, also ich kann nicht arbeiten gehen, ich muss doch Mittagessen für meine Kinder kochen. Dann denke ich, okay. Also ne, es ist auch die andere Seite von Werteteilung. Ich habe nicht das richtige Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Also jemanden zu unterstützen, der von beiden Seiten die Wertigkeit sieht und auch die Wichtigkeit sieht. Also dass man jemanden hat, der sagt, ich helfe dir, weil ich das gut finde, was du da machst, auf beiden Seiten.
Ja, und halt sehr frühzeitig mit dem Thema sich beschäftigen. Also man weiß natürlich nicht in der Regel, wofür man das jetzt mal macht. Und wenn man noch nicht weiß, ob man gründet, muss man nicht sofort natürlich alles irgendwie in der Nachbarschaft so aufbauen, dass ich jetzt jedem helfe, wo nur etwas ist. Aber ich eines Tages vielleicht die Unterstützung vom ganzen Dorf brauche. Der Grundgedanke ist aber nicht ganz falsch. Also je früher ich in dieses Geben und Nehmen komme, umso eher kann ich dann auch nehmen in einer Phase, wo ich es wirklich viel, viel mehr brauche und wo er dann die Nachbarin abholen kann oder sich um das Mittagessen kümmert. Also das ist, glaube ich, etwas, wenn es dann ad hoc wird plötzlich, fehlt oft dann der Mut oder man schämt sich auch so ein bisschen, dann vielleicht so ein bisschen weiße Flagge zu hissen und zu sagen, ah, jetzt bräuchte ich eigentlich mal jemanden, der sich um das Mittagessen oder Abendessen kümmert oder Kinder abholt, jetzt habe ich aber keinen. Und es gibt, wie du vorhin schon sagst, uns geht es hier extrem gut. Es gibt viele Anlaufstellen, es gibt viele Hotlines, es gibt viele, die das ähnliche Problem oder die Herausforderung schon hatten. Man muss sich natürlich ein Stück weit öffnen und auch danach recherchieren. Aber es gibt tatsächlich neben den eigenen Großeltern genug Möglichkeiten, auch da Unterstützung zu finden.
Ich glaube auch, dass man während der Gründung sich wirklich auch Unterstützung aus verschiedensten Ecken sucht und auch findet. Und dass man dann halt auch, genau wie du sagst, in diesen Phasen, wo es dann mal wirklich so ist, dass man jetzt Hilfe braucht, darauf immer zurückgreifen kann. Also so wäre es jetzt zum Beispiel auch bei mir. Klar, soweit ist es noch nicht, aber trotzdem habe ich auch ein Umfeld, was mich in so einer Hinsicht dann auch wirklich unterstützen würde, worauf ich dann zählen könnte.
Sehr schön. Ja, jetzt bleibt mir eigentlich nichts mehr anderes übrig, als mich ganz, ganz herzlich bei euch zu bedanken, dass ihr hier wart und für die vielen spannenden Einsichten auf dieses doch sehr umfangreiche Thema. Wir freuen uns auf die nächsten Male Let's Talk. Alle Infos dazu findet ihr auf allen Social-Media-Kanälen und auf unserer Website. Macht's gut!
Reach, from science to startup.